ich liebe definitiv Urlaub, ja. Ich habe mich vor 1,5 Monaten verlobt und meine Verlobte Marie und ich, wir sind gerade auf der Suche nach dem perfekten Urlaub für die Flitterwochen, ja. Wir sind schon auf allen möglichen Seiten gewesen, auf weg.de, auf Urlaubspiraten, auf Check24 und suchen uns gerade den perfekten Urlaub zusammen. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ich liebe es und ich glaube, ihr liebt es auch. Und ich habe mal nachgeschaut, was ist eigentlich so der perfekte Urlaub? Was verbindet der normale deutsche Bundesbürger mit dem perfekten Urlaub? Welche Kriterien muss der perfekte Urlaub erfüllen, damit man so richtig entspannen kann, damit man so richtig genießen kann? Und ich wurde fündig, eine Studie des Reisemagazins weg.de aus dem Jahr 2008 hat herausgefunden, dass 60% der Deutschen sagen, für einen perfekten Urlaub muss man mindestens 2 bis 3 Wochen raus sein aus allem. Ja, das steigt man in den Flieger nach Mallorca, auf Ibiza oder an die Nordsee, an die Ostsee, wo auch immer hin. Und 2 bis 3 Wochen, das ist so das Minimum, ja, das ist so das Perfekte, dann ist man richtig gut ausgeruht. Und dann die nächste Frage war so, hey, was ist das Wichtigste im Urlaub? Ja, worauf kommt es denn an, damit der Urlaub wirklich gelingt, damit der Urlaub perfekt ist? Was ist denn das, worauf es ankommt? Und 50% der Deutschen haben gesagt, gutes Wetter ist der Urlaubsgarant, ja. Wenn man aus dem Urlaub nach den 3 Wochen zurückkommt, braun gebrannt ist, die ganzen Kollegen einen neidisch anschauen, dann war das der perfekte Urlaub. 23% sagen, der Hotelservice oder der Service der Anlage ist das, was uns wichtig ist. 19% sagen, die Urlaubsentspannung, wenn ich so richtig runterfahren kann, wenn die Liegestühle bequem sind, wenn die Massage gut ist, dann ist mein Urlaub perfekt. Und was ich total krass fand, gerade mal 8% der deutschen Bundesbürger sagen, dass nette Mitreisende wichtig für den Urlaub sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich will nicht mit irgendwelchen Ekelpaketen in den Urlaub fliegen. Das ist meine Meinung. Wenn du eine andere hast, dann lasse ich deine Meinung so stehen. Aber meine Meinung ist, ich bin lieber mit Leuten unterwegs, die ich gerne habe und fahre in ein Land, wo schlechtes Wetter ist, als mit Leuten, die ich nicht leiden kann, in ein Land, wo gutes Wetter ist. Hey, Urlaub nimmt eine zentrale Rolle in unserem Leben oft ein, oder? Wir sind auf der Suche nach dem perfekten Urlaub. 1 bis 2 Jahre vorher wird schon geschaut, und wo können wir den nächsten Urlaub machen? Es werden Vergleichsportale im Internet aufgerufen. Man geht ins Reisebüro und der Urlaub wird lang vorher geplant, damit er zum Erfolg wird. Inzwischen ist es Trend, dass man Kredite aufnimmt für einen Urlaub. Ich als Banker habe gelernt, jemand, der zu dir kommt und einen Kredit für einen Urlaub will, gib ihm bitte keinen Kredit. Aber irgendwie scheint Urlaub so wichtig zu sein, dass man da alles riskiert und alles drauf aufwendet und dass das zum Mittelpunkt des Jahres wird. Ich meine, die letzten Wochen vorm Sommer gibt es auch meistens auf der Arbeit oder im Freundeskreis eigentlich kein anderes Thema mehr, wie dass man zum anderen hingehen fragt, und wo geht's bei dir dieses Jahr hin? Oh, du bleibst zu Hause? Oh Mann, ey, tut mir leid, ne? Genieß die Zeit. Und so ist irgendwie Urlaub so ein zentrales Thema, was so viele Menschen beschäftigt, wo man so viel Zeit rein investiert, um 1, 2, vielleicht auch 3 Wochen zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Doch was ist eigentlich der perfekte Urlaub? Wo mache ich eigentlich wirklich Urlaub? Wo finde ich wirklich Ruhe und Entspannung? Und brauche ich dazu eigentlich immer Sommer, Sonne, Meer und Strand? Und was ist eigentlich mit diesem Urlaubsloch? Diese Phase direkt nach dem Urlaub, wo man wieder nach Hause zurückkommt, merkt, dass die Fenster immer noch nicht geputzt sind, merkt, dass die Fliesen im Bad immer noch dreckig sind, dass die Hausaufgaben immer noch nicht gemacht wurden und alles irgendwie beim Alten ist. Was ist mit diesem Urlaubsloch, was einem innerhalb von 2, 3 Stunden den ganzen Urlaub wieder kaputt machen kann und die Ruhe, die man sich so im Urlaub angestaut hat, innerhalb von einem Hauch weg ist? Ist Urlaub so gedacht, dass es die rettende Insel in der Jahresmitte ist, wo man seine ganze Entspannung und Ruhe auftanken kann, um dann gewappnet zu sein fürs nächste Jahr, für die nächsten 12 Monate, bis es wieder heißt 2 Wochen Malle oder 2 Wochen Nordsee? Ich stelle heute Morgen eine These auf und die heißt, wenn du immer auf deinen Urlaub angewiesen bist, um mal durchzuatmen, dann stehst du entweder knapp vor der Atemnot oder bist ein Langstreckentaucher. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass man 12 Monate nur darauf hinlebt, um mal 2-3 Wochen Ruhe zu finden, oder? Und dann vom Rest im Jahr von dem zu leben, was man aufgetankt hat in dieser kurzen Urlaubsphase, wo man mal kurze Glücksmomente hat, wo man vielleicht mal eine schöne Radtour hatte, am Strand gelegen ist oder irgendwas anderes gemacht hat. Und so paradox es sich anhört, dass man so ein Langstreckentaucher versucht zu sein, der das ganze Jahr irgendwie von dem lebt, was er irgendwann mal aufgeschnappt hat, ich fühle mich ganz oft so. Da ich so denke, boah ey, die letzten 5-6 Wochen waren echt stressig, jetzt 2-3 Tage Ruhe und dann habe ich wieder Kraft, dann habe ich wieder Power, dann kann ich wieder vorangehen. Jetzt die 2-3 Wochen im Urlaub mal richtig ausspannen, mir so richtig gönnen, All-Inclusive-Hotel mit Cocktailbar und schönem Abendessen und schönem Mittagessen und dann geht es mir wieder gut, dann kann ich wieder voll durchstarten. So oft fühle ich mich genauso und ertappe mich bei diesen Gedanken, die eigentlich so sinnlos sind. Denn was ist, wenn du gerade mal keine Kraft hast und der Urlaub noch 2-3 Monate hin ist? Was ist, wenn du gerade eigentlich voll die Ruhe brauchst, aber auf der Arbeit du voll gefordert bist, die Kinder zu Hause am Schreien sind und du gerade nicht mal kurz aussteigen kannst? Dann heißt es oft durchhalten. Ja, das haltest du jetzt noch durch, die 2-3 Monate, da ein bisschen Ruhe und Entspannung, die kommen ja wieder im Urlaub. Und so oft denken wir irgendwie so, weil wir wie Getriebene sind, die von A nach B rennen, von B nach C, von C nach D, von E nach F, von F nach G, nach Y nach Z, die hin und her rennen und der Urlaub wird irgendwann nur noch zu einem To-Do, was im Kalender steht, was man dann genießt, aber im Endeffekt wieder abhakt und zurück im Alltag ist und nicht wirklich Ruhe gefunden hat. Und was dann darauf folgt, ist Depression, Müdigkeit, Lustlosigkeit, keine Lust mehr, wirklich in den Alltag hineinzugehen. Hey, und so viele Ehen sind dadurch schon kaputt gegangen. So viele Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind kaputt gegangen, weil man sich immer versucht, auf diese eine Lebensinsel, auf diese Ruheinsel zu retten, die einmal im Jahr ist, aber unterm Jahr keine Ruhe sucht. Hey, und ich möchte heute Morgen diesen einen Satz mitgeben. Hey, wer erst im Urlaub die Ruhe sucht, wird länger mit der Suche beschäftigt sein, als der Urlaub lang ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Ruheinseln nicht nur mitten im Jahr schaffen, wo wir hinfliegen und dann entspannen im All-Inclusive-Hotel, sondern es ist wichtig, dass du in deinem Alltag, in deiner Woche, Tag für Tag eine Ruheinsel hast, wo du Ruhe findest, wo du entspannen kannst. Denn der perfekte Urlaub ist nicht die 2 Wochen am Strand oder sonst irgendwas. Der perfekte Urlaub ist, wenn du Ruheinseln im Alltag findest, wo du Ruhe findest, wo du Zufriedenheit findest. Doch wie komme ich zu diesen Ruheinseln? Gibt es da irgendeinen Flug hin? Kann ich den irgendwo buchen auf weg24.de, vielleicht noch zum besonders günstigen Preis, 70% Rabatt in der Nebensaison? Wie funktioniert das? Und wir wollen uns zusammen einen Bibeltext anschauen, den König David geschrieben hat. Das ist ein Psalm, und zwar Psalm 62. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Infos zu David geben. David war der 2. König des Landes Israel und er war der das Land so richtig auf Vordermann gebracht hat. Er hat die Grenzen ausgedehnt, er hat die Hauptstadt aufgebaut mit einem schönen Palast, schöne Stadtmauer und Israel war so richtig on top. Ja, die waren die Nation in diesem kleinen Land irgendwie so und denen ging es richtig gut. David war ein krass guter Stratege auf dem Schlachtfeld. Es gab eigentlich kaum eine Schlacht, die er verloren hat. Hatte eine starke Armee. Und er wusste, dass er seine Kraft aus der Beziehung zu Gott empfängt. Und dass Gott derjenige ist, der ihm das gibt, was er braucht. Und diesen Psalm 62, den wir gleich zusammen lesen werden, den hat er zu einer Zeit geschrieben, als er in der größten Krise seines Lebens war. Er war in der größten Krise seines Lebens. Und zwar sein Sohn, Prinz Absalom, hatte fast alle möglichen Thronfolger aus dem Weg geräumt. Er hat seine Brüder und Halbbrüder mit einer hinterlistigen Aktion aus dem Weg geräumt, hat David aus der Stadt gejagt und David war auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Mit Sack und Pack, mit seiner Familie und mit seiner Leibwache ist David durchs Land gereist, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, der an die Krone wollte. Und genau in dieser Situation, in diesem Katz-und-Maus-Spiel, was sich David mit seinem Sohn liefert, schreibt David diesen Psalm 62 und der ist so voller Stärke, finde ich. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Ja, meine Rettung gründet sich auf Gott alleine. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Ja, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch dagegen sind die Menschen, die Einfachen und auch die Vornehmen. Legte man sie auf eine Waage, so würde diese Seite immer in die Höhe schnellen, denn sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Krass, oder? David ist in der schlimmsten Situation seines Lebens, in der größten Krise. Er konnte sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als dass sich sein eigener Sohn gegen ihn stellt, ihn verfolgt und er um sein Leben fürchten muss. Und David erkennt, hey, bei Gott alleine finde ich Ruhe. Eine krasse Erkenntnis, finde ich, für die Situation, in der David drin war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in so einer Situation zu so einer Aussage bereit war. David schreibt diesen Psalm und er schreibt gar nicht davon, was für Probleme er gerade durchmacht. Er listet es gar nicht auf, sondern er haut diese Erkenntnis raus. Bei Gott alleine finde ich Ruhe. Er ist meine sichere Burg und auf ihn verlasse ich mich ganz alleine. Und er schließt diesen Textabschnitt und sagt, hey, auf der einen Seite, bei Gott alleine finde ich Ruhe. Und wenn ich beim Menschen Ruhe suchen würde, dann ist es wie, wenn ich beides auf eine Waage lege und die Seite, wo Menschen stehen, die mir Ruhe geben möchten, die Seite ist immer leichter und schnellt nach oben. Und ich finde, es ist so ein guter Vergleich, weil wir so oft bei Menschen gar keine Ruhe richtig finden können. Und ich weiß nicht, ob ich dir das gerade deine heile Welt kaputt mache, aber Menschen werden dich immer mal verletzen. Menschen kommen nie richtig an dein Inneres ran, an dein Herz, an deine Gefühle, an deine Emotionen. Und selbst wenn du verheiratet bist, es gibt keinen Mensch, der sich so viel Zeit nehmen kann für dich, um dir das zu geben, was du wirklich brauchst, an Liebe, an Annahme, an Anerkennung, an Frieden. Und deswegen erkennt David, hey, bei Menschen finde ich nicht das, was ich suche. Bei Menschen finde ich nicht diese Ruhe, die ich so sehr für mich brauche. Deswegen suche ich bei Gott und bei ihm werde ich fündig. Und deswegen ist ausschlaggebend für den perfekten Urlaub nicht, wo du den Urlaub verbringst, sondern mit wem du den Urlaub verbringst. Entscheidend ist nicht, wo du deinen Urlaub verbringst, sondern mit wem du deinen Urlaub verbringst. Und Gott möchte diese Ruheinsel sein, dieser Ruhepol deines Alltags, zu dem du nicht mal hinfliegen musst. Du musst kein Zugticket buchen und nicht in den Flixbus einsteigen. Das Einzige, was du tun kannst, das Einzige, was du tun musst, ist, dass du sagst, hey Gott, hier bin ich. Sprich du zu mir, komm du in mein Leben. Ich bin bereit dazu. Das Einzige, was du tun kannst und was du tun musst, ist, dass du dir Zeit nimmst, um diesem Gott zu begegnen. Und David erkennt, hey, Gott alleine ist meine Rettung. Gott alleine ist derjenige, der mir Ruhe geben kann, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, Gott ist meine Ruhe. Gott gibt meiner Seele Ruhe, weil Gott mein Retter ist. Gott will dich so sehr retten. Aus dem Getriebensein des Alltags, wo man von A nach B nach C rennt und irgendwie versucht, alles abzuarbeiten, was gerade so da ist. Gott will dich retten aus Schuld und aus Sünde, wo wir Dinge falsch gemacht haben. Gott will dich retten aus deiner Selbstverdammnis, wo du dich selber vielleicht nicht so annehmen kannst, wie du gerade bist, wo du damit zu kämpfen hast und dich fragst, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Und Gott will dich retten aus diesem Leben, getrennt von ihm. Und in Römer 8, Vers 31 lesen wir, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Hey, dieser Bibelvers bringt's auf den Punkt. Gott ist unser Retter. Gott kam als Mensch auf diese Erde, wir kennen ihn als Jesus. Und er hat ein Leben geführt, ohne irgendwann etwas falsch gemacht zu haben. Er wurde dann am Kreuz hingerichtet, damit wir eine Beziehung zu diesem Gott haben können. Weil es nämlich so ist, dass Schuld, die wir auf uns laden, indem wir anderen Leuten was Schlechtes tun, indem wir andere Menschen verletzen, indem wir uns selber verletzen oder indem wir durch unser Handeln, Tun und Denken Gott verletzen, wie eine Mauer zwischen Gott und dir ist. Eine Mauer, die unüberwindbar ist und die Gott daran hindert, dir Ruhe zu geben. Und diese Schuld, diese Sünde, diese Mauer, die unverrückbar erstmal dasteht, kann durchbrochen werden, indem du dieses Opfer, dieses Geschenk annimmst, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Dieses Opfer, dieses Geschenk, was Gott dir entgegenstreckt und sagt, hey, wenn du dieses Geschenk annimmst, kann ich dich erlösen, kann ich eine Beziehung zu dir aufbauen, kann ich anfangen, Teil deines Lebens zu werden und deinem Herzen Ruhe schenken. Denn Gott möchte in einer Beziehung zu dir leben. Eine Beziehung, die deine Sehnsüchte und deine Wünsche stillen kann, wenn du dich auf ihn einlässt. Was David erkannt hat, ist Nummer eins: Gott ist mein Retter. Gott möchte mich retten. Gott ist so verliebt in mich. Gott will das Beste für mich. Ja, wir haben es in diesem Text gelesen. Gott ist für uns. Und David hat das schon erkannt. Gott ist für mich. Gott will das Beste für mich. Und Gott will mich retten. Und deswegen kann Gott meine Ruhe werden. Deswegen kann Gott meine Ruheinsel werden, wo ich Kraft tanke, ganz egal, was gerade um mich herum passiert. Ganz egal, welche Krise ich im Leben gerade durchmache, ich darf gerettet werden von diesem Gott, der mich über alles liebt und der für mich da ist. Und David hat noch was Zweites erkannt. Und zwar, Gott ist mein Hoffnungsgeber. Denn durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das schreibt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 1 bis 2. Und er schreibt ihnen hier, hey, wir haben eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Ja, eine Hoffnung, die uns eine Party schmeißen lässt. Eine Hoffnung, die mich ausrasten lässt vor Freude, vor Stolz, weil ich eines Tages an Gottes Herrlichkeit teilhaben darf. Was bedeutet das? An Gottes Herrlichkeit teilhaben bedeutet, dass wir eines Tages in Gottes Gegenwart sein werden. Und Gottes Gegenwart wird mit Herrlichkeit gleichgesetzt. Der Ort, wo alles Gute ist, wo man alles hat, was man braucht, wo es keinen Mangel gibt, wo es kein Leid gibt, wo es nichts Schlechtes gibt. Und die Bibel redet an dieser Stelle von Himmel und Hölle. Und Himmel ist der Ort, wo wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben können, wo Gottes Gegenwart da ist, wo all das Gute ist, was wir brauchen. Und die Bibel sagt, hey, wenn jemand seine Schuld bekennt, wenn er Buße tut über das, was er falsch gemacht hat, und Jesus in sein Leben einlädt, der wird in den Himmel kommen, wo auch immer der Himmel ist. Er wird in den Himmel kommen, er wird teilhaben an Gottes Gegenwart, er wird dort sein, wo Gott ist und wird alles, was er an Wünschen und Sehnsüchten hat, wird er gestillt bekommen, wird er erfüllt bekommen. Und das ist die Hoffnung, von der Paulus hier schreibt. Das ist die Hoffnung, wo er sagt, diese Hoffnung auf den Himmel, die Hoffnung eines Tages in Gottes Gegenwart zu sein, die erfüllt mich mit Freude und mit Stolz. Mit Stolz auf einen Gott, der alles für mich gegeben hat. Mit Stolz auf einen Gott, der mich über alles liebt und der alles dafür gegeben hat, damit ich eine Beziehung zu ihm haben kann. Und ganz kurz noch, die Hölle ist quasi das komplette Gegenstück vom Himmel. Das ist der Ort, an dem Gott nicht mehr ist. Das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart nicht da ist und wo im Endeffekt dann auch nichts Gutes mehr da ist. Wo Leid sein wird, wo Kummer sein wird. Und Gott sagt, hey, ich habe einen genialen Plan für dein Leben. Ich habe einen guten Ort für dich, meine Gegenwart. Und du kommst dahin, wenn du mich als deinen Herrn und Retter annimmst. Und diese Hoffnung darauf, an einem Ort zu sein, wo Gottes Gegenwart ist, diese Hoffnung, die lässt mich ruhig werden, weil ich nicht mehr auf der Suche bin nach Erfüllung, weil ich nicht mehr auf der Suche bin nach dem nächsten Adrenalinkick, nach dem nächsten Urlaub oder sonst irgendwas. Die lässt mich ruhig werden, weil ich weiß, dass ich bei Gott angekommen bin. Wo ich ruhig werden kann, wo ich entspannt werden kann, weil ich weiß, dass er das Beste für mich will, er mich retten will und er meine Hoffnung ist. Und das Geniale ist, wir dürfen nicht nur auf den Himmel vertröstet werden, wo Gottes Gegenwart uns dann umhaut und wir an dem Ort sind, zu dem wir bestimmt sind, sondern wir dürfen auch jetzt schon davon Teile genießen hier auf dieser Erde, weil Gott dir jetzt schon Frieden ins Herzen schenken möchte, weil Gott dir jetzt schon seine Liebe geben möchte, eine Liebe, die dich ruhig werden lässt, die dir Hoffnung gibt, eine Liebe, die dich retten möchte. Und wenn ich diese beiden Dinge erkannt habe und Jesus als den Herrn meines Lebens angenommen hat, dann löst das eine Sache bei mir aus, nämlich tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit über das, was Gott mir schenken möchte und über das, was er mir schon geschenkt hat. Dankbarkeit über das alles, was ich habe. Und David, als er diesen Psalm geschrieben hat, er zieht so ein Resümee, er zieht ein Fazit. Und er sagt, meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Krass, er sagt, hey, dass Leute mich ansehen, dass Leute mich als ihren König gesetzt haben, dass ich den ganzen Luxus hier habe, das alles verdanke ich Gott und ihm danke ich. Denn er ist der Fels, der mir Halt gibt. Ja, meine Zuflucht finde ich bei Gott allein. David ist voller Dankbarkeit und er schaut voller Dankbarkeit auf sein Leben und auf das, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Er findet Ruhe, weil er Gott als seinen Ruhepol gewählt hat. Er findet Ruhe, weil er nicht mehr wie ein Getriebener von A nach B rennt auf der Suche, sondern er hat Ruhe, weil er angekommen ist. Und dieses Angekommensein drückt sich dadurch aus, dass David, wir lesen das, dass er sehr oft auf seiner Dachterrasse spazieren ging und eine Zeit mit Gott hatte. Das drückt sich dadurch aus, dass er in seinem Alltag regelmäßig Zeit mit Gott verbracht hat, in Gottes Wort gelesen hat und Zeit mit dem verbracht hat, der ihn über alles liebt, der ihm Ruhe geben möchte. Und das führte zu Dankbarkeit. Und Dankbarkeit lenkt deinen Blick von dem, was du vermeintlich brauchst, auf das, was du hast. Dankbarkeit lenkt meinen Blick von dem, was ich vermeintlich brauche, auf das, was ich habe. Ich möchte anfangen, dankbar zu sein für das, was ich habe. Auch wenn es nicht immer leicht ist, auch wenn es so viele Dinge gibt, die ich noch gerne hätte oder die ich vielleicht noch brauche. Aber ich weiß, dass ich mit Jesus Christus, mit der Beziehung zu Gott, alles habe, was ich brauche, weil ich Rettung habe und weil ich Hoffnung habe und weil ich dadurch genau das habe, was mein Herz braucht, um Ruhe zu finden. Und ich glaube, dass das einen Unterschied in deinem Leben machen wird. Wenn du anfängst, das zu erkennen, wenn du erkennst, ja, Urlaub ist schön. Es ist schön, am Strand zu liegen, am Pool zu liegen, fremde Kulturen zu entdecken, durch Städte zu reisen. Aber es ist nicht das, was dir wirklich Ruhe geben kann. Es ist nicht das, was dich wirklich erholen kann. Sondern die tägliche Beziehung zu Gott, die tägliche Beziehung zu deinem Retter, zu deinem Erlöser, zu deinem Hoffnungsgeber ist das, was dich runterfahren lässt, was dir Ruhe gibt, was dich entspannen lässt. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf das, wie du in deinen Alltag hineingehst. Das hat Auswirkungen darauf, wie du deine Beziehungen lebst, wie du mit Menschen umgehst, wie du das Leben siehst und dadurch hast du Auswirkungen auf dein gesamtes Umfeld. Wie genial ist es, wenn deine Arbeitskollegen zu dir kommen und dich fragen, hey, was ist eigentlich mit dir los? Hey, du bist immer so ruhig, du bist immer so entspannt. Jeden Morgen kommst du mit einem Lächeln ins Geschäft. Was ist mit dir los? Und du dann sagen kannst, yes, ich hatte heute Morgen meine Zeit mit Gott und ich durfte meine ganzen Sorgen bei ihm abladen, durfte neue Kraft tanken, durfte neue Hoffnung tanken, weil ich weiß, dass mich einer liebt. Und ich glaube, dass wir dadurch einen Unterschied an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Schulen, in unseren Unis machen können, dadurch, dass wir Ruhe und Kraft bei Gott tanken und das an andere Menschen weitergeben. Andere Menschen auf den hinweisen, der sie über alles liebt und der für sie gestorben ist. Denn entscheidend ist nicht, wo du Urlaub machst, sondern mit wem du Urlaub machst. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du es mal ausprobierst, Urlaub mit Jesus zu machen. Urlaubst mit Gott zu machen. Dass du jeden Tag dein Reiseticket nimmst, auf die Insel fliegst, die Insel Jesus, und da deine Ruhe und deine Kraft suchst. Und ich bin nicht so einer, der gerne Versprechen gibt, der nicht halten kann, aber ich verspreche dir, dass du Ruhe finden wirst, wenn du Gott suchst, weil ich selber erlebt habe. Ich habe selber erlebt, dass Gott mich von diesem Getriebensein, wo ich auf der Suche war nach Anerkennung, danach, dass mir irgendjemand Liebe gibt und mich so annimmt, wie ich bin. Auf dieser Suche habe ich Gott gefunden und bin inzwischen so zufrieden mit mir selber. Ich kann mich selber annehmen, weil ich weiß, dass es jemand gibt, der mich liebt, der für mich gestorben ist und ich dadurch eine Hoffnung habe, die ewig ist. Ich möchte, dass wir einmal kurz die Augen schließen. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, möchtest du heute vielleicht zum allerersten Mal zu dieser Ruheinsel fliegen? Zu dieser Ruheinsel, wo Gott dir Ruhe schenken möchte, wo Gott dir Frieden schenken möchte, weil du dort ankommen kannst? Wenn dich das betrifft, dann darfst du mir ein ganz kurzes Handzeichen geben und ich möchte dann für dich beten. Yes, danke schön. Ja, Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind. Du siehst, wo Menschen im Herzen eine Entscheidung heute getroffen haben, wieder zu dieser Ruheinsel zu fliegen oder heute zum ersten Mal zu dieser Ruheinsel zu fliegen, Gott. Wo du ihnen Ruhe schenken möchtest, wo du ihnen Frieden schenken möchtest für ein getriebenes Herz, was auf der Suche war, Gott. Hey, danke, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir Ruhe finden, dass wir Frieden bei dir finden, die dadurch begründet ist, dass du uns retten möchtest und dass du uns Hoffnung geben möchtest, Jesus. Aber ich bete dafür, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du ihn anrührst und ihn mitnimmst auf diese Insel, Gott. Du ihm diese Insel zeigst und diese Insel lebendig machst im Leben, Gott, zu einem Ort machst, wo man jeden Tag hinkommen kann und dort Ruhe und Frieden findet. Wir danken dir so sehr, Jesus, dass wir mit dir einen Ruhepol haben, mit dir einen Pol haben, wo wir Frieden, Entspannung, Ruhe und Kraft auftanken können. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, damit eine Beziehung zu Gott, dem Vater, möglich ist. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir dürfen gerne noch kurz sitzen bleiben. Wir wollen noch einmal das Lied singen, Ich gebe dir mein Herz. Und lass es uns ganz bewusst tun, als eine Antwort zu Gott. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Mit allem, was ich bin, möchte ich zu dieser Ruheinsel fliegen und bei Gott entspannen.